Herzlichen Dank für die Einladung, für die Gelegenheit, hier vorzutragen. Ist hier für mich so ein bisschen Rumturf. Unsere Universität ist 500 Meter entfernt. Ich habe, wie ihr den Input vorgelegt bekommen und werde mich dann auch explizit auf diese vier Teilfragen beziehen in meiner Präsentation. Das unterscheidet sich relativ viel von den Präsentationen, die ich sonst halte. Normalerweise rede ich relativ viel über den Euro, aber da der, glaube ich, auch dem Input entnommen zu haben, heute vielleicht eher ein bisschen ausgespart werden soll, spielt das keine so große Rolle. Aber in der Diskussion natürlich jederzeit sehr gerne. Es geht also zunächst um mal den aktuellen Erosionsprozess der Europäischen Union und was dahinter steht. Dann die soziale Frage in der Europäischen Union mit oder ohne Euro. Dann die Perspektiven, die generellen Perspektiven für die Europäische Union, in welche Richtung denn die Europäische Union sich progressiv entwickeln könnte. Der letzte Punkt ist, glaube ich, da bin ich wahrscheinlich wesentlich weniger qualifiziert als Sie, sozusagen über grenzüberschreitende Kampagnen zu sprechen, aber ich habe zumindest mal auch ein, zwei Vorschläge mitgebracht. Das wird wahrscheinlich zentraler Diskussionsbereich sein. Fangen wir an mit dem aktuellen Erosionsprozess der Europäischen Union, der historischen Entwicklung der Europäischen Union. Was sind die Probleme, was steckt dahinter? Der Umgang mit dem Euro, die Geflüchteten, Brexit, denke ich, muss man da noch einbeziehen. Ich würde anfangen mit einer historischen Einführung über den europäischen Integrationsprozess, wie der sich entwickelt hat, um das, was im Augenblick passiert, dort auch einordnen zu können. Und ich würde sagen, das war am Anfang ein relativ unproblematischer Integrationsprozess, aber dann wurde es etwas deutlich schwieriger. Die Einführung des Euros und die Euro-Rettungspakete haben es noch schwieriger gemacht. Im Augenblick, glaube ich, ist der Umgang mit den Geflüchteten intensiviert die Probleme in der Europäischen Union noch weiter. Und ich sehe die Europäische Union in einem sehr, sehr problematischen Entwicklungsrichtung, sowohl in Bezug auf Demokratie, auf Wohlstandsverluste, Spannungen innerhalb von Europa. Wir sehen so etwas ganz klar durch den Brexit wie eine Erosion der Europäischen Union. Und ich denke, es ist nicht undenkbar, dass die Europäische Union vollkommen destabilisiert wird in nächster Zeit. Gestern beim Europatag der Linken wurde auch zum Beispiel gesagt, dass das Jahr 2016 möglicherweise wie das Jahr 1989 so ein Wendepunkt sein könnte in der Geschichte quasi Europas. Gut, ich werde also kurz was sagen, ein bisschen meinen analytischen Bezugsrahmen ganz kurz machen. Es geht ja um Wirtschaft und Demokratie. Dann diese historische Einordnung, dann das Euro-Regime, der Umgang mit den Geflüchteten, der Brexit und zum Schluss so ein bisschen die Perspektive auf den Weg, wo ich die Europäische Union im Augenblick sehe. Gut, mein Ausgangspunkt, und hier kommt so ein kleines bisschen mein wissenschaftlicher Hintergrund mit rein. Ich würde sehen, dass wir in Europa unglaublich unterschiedliche Wirtschafts- und Sozialsysteme haben, nach wie vor, trotz vieler Jahrzehnte europäischer Integration. Für diejenigen, die das interessiert, mein wissenschaftlicher Hintergrund ist der sogenannte Comparative Capitalism, also die vergleichende Kapitalismusforschung, die sehr unterschiedliche wirtschaftliche Modelle in Europa sieht. Die sind jetzt nicht strikt länderspezifisch, man kann die bestimmten Typen zuordnen, die da auf dem Slide auch gelistet sind. Auch das erläutere ich gerne bei Nachfragen. Das ist der eine Ausgangspunkt. Der andere Ausgangspunkt als Politikwissenschaftler ist die Frage, wo und wie funktioniert Demokratie in Europa. Und da würde ich sagen, dass bisher die Demokratie mit weitem Abstand auf der Ebene der Nationalstaaten am besten funktioniert und dass die Legitimität der Europäischen Union in Bezug auf Demokratie eher fragil ist. Die Menschen unterstützen nicht die Europäische Union, weil sie denken, das ist so ein toller demokratischer Prozess und toll legitimierte Institutionen, sondern sie unterstützen die Europäische Union, weil sie Probleme löst. Das ist die klassische Unterscheidung von Input- und Output-Legitimität, die Fritz Scharpf sehr stringent formuliert hat. Und die Legitimität der Europäischen Union liegt viel stärker im Bereich des Outputs bisher. Es gibt Initiativen, das zu ändern, darüber werden wir sicherlich diskutieren. Nun, ich sehe die Geschichte der europäischen Integration, das ist ganz zentral jetzt für das Argument in meinem ersten Teil, als einen zunehmenden Prozess der Zwangsliberalisierung, wo man drei Phasen unterscheiden kann. Die erste Phase ist vollkommen unproblematisch. Da gab es eine sehr friedliche Koexistenz der verschiedenen Wirtschafts- und sozialen Modelle. Jeder machte so ein bisschen, was er wollte, und da gab es auch keine Probleme. Das wurde ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, das könnte man vertreten, aus deutscher Sicht sowieso. Ich glaube, einige Menschen in Südeuropa sehen das vielleicht ein bisschen anders. So zwischen ungefähr der Mitte der 70er Jahre und der Mitte der 90er Jahre, denn da hat die europäische Integration diese verschiedenen Wirtschafts- und Sozialmodelle, die weiterhin völlig separat voneinander existieren konnten, unter einen viel stärkeren Wettbewerbsdruck gesetzt. Das heißt, Arbeitnehmerinnen, Unternehmen in verschiedenen Mitgliedstaaten wurden viel stärker in einen Wettbewerbsprozess gesetzt. Das hat schon einen stärkeren Druck ausgeübt. Kann man sich darüber streiten, ob das gut ist. Deutschland, Holland und so weiter haben davon tendenziell profitiert. Andere hatten damit Schwierigkeiten. Aber es gab ja auch eine Kompensation durch Strukturpolitik und Ähnliches. Richtig problematisch wird es aus meiner Sicht seit Mitte der 90er Jahre, weil aus meiner Sicht der europäische Integrationsprozess eingeschwungen ist in eine Periode der Erzwingung eines mehr oder weniger einheitlichen Wirtschafts- und Sozialmodells, was nicht funktionieren kann aus meiner Sicht, was viele Friktionen dafür hervorruft und auch demokratisch problematisch ist. Die erste Phase lasse ich raus, die ist wie gesagt unproblematisch. Wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, dass diese zweite Phase nicht durch explizite politische Entscheidungen der europäischen Regierung, der europäischen Parlamente eingeläutet wurde, sondern sehr stark durch Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Der Europäische Gerichtshof war derjenige, der den Kernanstoß gegeben hat zu dieser stärkeren Wettbewerbsorientierung in Europa, im Wesentlichen durch zwei Urteile. Das eine Urteil, das gesagt hat, das europäische Recht steht über dem nationalen Recht. Das war ursprünglich überhaupt nicht beschlossen. Das war eine zwischenstaatliche Veranstaltung. Und das zweite Gesetzurteil, das gesagt hat, Produkte, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union verkauft werden, legal verkauft werden, die müssen in anderen Mitgliedstaaten auch akzeptiert werden. Dadurch sind die Produktmärkte in Europa natürlich in einen viel stärkeren Wettbewerb geraten. Vorher konnten die Mitgliedstaaten das noch sehr stark regulieren. Das ist dann später aufgegriffen worden von den Mitgliedstaaten und durch die einheitliche europäische Akte quasi festgeschrieben worden, konstitutionalisiert worden. Aber die Initiative ging vom Europäischen Gerichtshof aus. Gut, im Wesentlichen sehen Sie da, zu was das geführt hat. Es hat also eine begrenzte Einschränkung der Souveränität gegeben, allerdings nur bei der Warenmarktregulierung. Was wichtig ist aus meiner Perspektive, ist, dass zwischen Warenmärkten und Märkten für Dienstleistungen, für Kapital, für Menschen, für Arbeitskräfte große Unterschiede bestehen in der Sensibilität ihrer Harmonisierung. Regulierung ist wesentlich unproblematischer, oder auch nicht vollkommen unproblematisch, aber als die anderen Kategorien. Das sehen wir auch auf globaler Ebene, wo das GATT ja sehr lange sich im Wesentlichen mit Produktmärkten beschäftigt hat. Das Problem ist, wenn man anfangen will, auch die anderen Märkte zu harmonisieren, zum Beispiel die Kapitalmärkte, dann muss man viel tiefer eingreifen in die nationalen Institutionen, die unterschiedliche Art und Weise, wie Kapitalismus organisiert ist. Und ich gebe vielleicht mal ein Beispiel. Ein klassisches Beispiel ist die Übernahmerichtlinie. Im liberalen angelsächsischen Kapitalismusmodell ist es ganz wichtig, dass es feindliche Übernahmen von Unternehmen geben kann, denn das ist da ganz essentiell zur Disziplinierung des Managements. Wenn das Management nicht gut im Sinne der Aktionäre arbeitet, dann droht ihm eine feindliche Übernahme. Dem deutschen Kapitalismusmodell sind feindliche Übernahmen extrem unvertraut. Wenn wir jetzt mal von den letzten Jahren auf Druck der Europäischen Union anschauen. Die erste große feindliche Übernahme war die Mannesmann-Übernahme. Das war ein Riesendrama für diejenigen, die sich daran erinnern. Das ist etwas, was dem deutschen Modell völlig fremd ist. Da gibt es ganz andere Mechanismen, das Management zu disziplinieren, als die Übernahme über feindliche, also die feindliche Übernahme durch Aktionäre. Wenn man aber so etwas machen will, wie sozusagen volle Kapitalverkehrsfreiheit, dann muss man quasi solche Übernahmen machen. Anderes Beispiel sind gewerkschaftliche Rechte. Da gab es eine ganze Reihe von Urteilen. Es ist regelmäßig so, dass der Europäische Gerichtshof da eine große Rolle spielt, häufig auf Klagen der Kommission, wo es Einschränkungen gibt der Mitbestimmung. Gerade im Augenblick ist das wieder ein großes Thema mit TUI. Und gewerkschaftlicher Streikrechte. Ich kann diese Urteile gerne erklären, wenn die nicht so bekannt sind. Der Punkt ist, die Europäische Union hat sich auf einen Entwicklungspfad begeben, der viel stärker eingreift in die nationalen Wirtschafts- und Sozialmodelle, durch Zwang eingreift, und dahinter steht interessanterweise ein liberales Kapitalismusmodell. Das wäre ja nicht notwendigerweise der Fall, denn Großbritannien als das einzige Land, das wirklich so ganz klar so ein Modell zugehört, ist ja nur eines von vielen, aber es gibt bestimmte Gründe dafür, warum dieses Leitmodell trotzdem das Leitmodell der Europäischen Union ist. Aus meiner Sicht ist diese Entwicklung der Europäischen Union sehr problematisch. Das heißt, aus meiner Sicht und vieler meiner Kollegen und Kolleginnen, nenne jetzt mal so pauschal das Frankfurter Max-Planck-Institut, hat bereits vor der Einführung des Euros die Europäische Union sich auf einen sehr problematischen Entwicklungspfad gegeben. Es gibt also eine durchaus starke Eingriffe auf nationaler Ebene. Viele, das Max-Planck-Institut hat ja so ein bisschen so eine sozialdemokratische Orientierung, ärgern sich über die Eingriffe gegenüber Arbeitnehmerinnenrechte. Und dahinter steckt im Wesentlichen die Initiative dann immer wieder über non-majoritäre Institutionen, also die Europäische Gerichtshof, die Kommission, und auf der Basis von liberalen Normen. Diese liberalen Normen sind tief in den Verträgen drin. Der Europäische Gerichtshof braucht ja eine Grundlage, und er guckt dann in die Verträge. Er hat die Verträge auch uminterpretiert von einem Diskriminierungs- auf ein Nichtbeschränkungsgebot. Aber das ist ganz klar die Zielrichtung. Das hat bereits vor der Einführung des Euros, vor all den Krisen, die wir jetzt sehen, zu einer negativen Politisierung der Europäischen Union geführt. Die Europäische Union ist nicht erst heute im schweren Fahrwasser, und als Beispiele möchte ich auf die Referenden in Frankreich, den Niederlanden, Irland verweisen. Das heißt, auch da gab es schon eine negative Sicht auf die Europäische Union. Ganz kurz zum Euro-Regime. Wie gesagt, ich hatte den Eindruck, ich sollte darüber nicht so viel reden heute. Ich würde sagen, das Euro-Regime passt da nahtlos rein. Es geht weiter um eine zwangsweise Homogenisierung der Wirtschaften in der Europäischen Union. Wieder sind non-majoritäre Institutionen dort eine sehr starke Rolle. Jetzt zusätzlich noch die Europäische Zentralbank. Wieder sind es eher liberale Normen, die im Hintergrund sind. Es gibt eine gewisse Verschiebung jetzt zu ordoliberalen Normen. Das hängt damit zusammen, dass die Bundesregierung im Prozess der Euro-Rettung eine sehr machtvolle Position bekommen hat. Generell die Überschussländer, und die Bundesregierung hat noch etwas andere neoliberale Normen, als das zum Beispiel in Großbritannien der Fall wäre oder in den USA. Ich würde sagen, der negative Prozess intensiviert sich in all diesen Bereichen, die ich vorher identifiziert habe, und natürlich die negative Politisierung. Europa wird immer negativer gesehen von den Bürgerinnen und Bürgern. Um das ganz kurz mal zu sehen, das ist also jetzt eine Bestandsaufnahme nach der Euro-Krise, vor der Flüchtlingskrise. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Der obere Balken sind die Euro-Barometer-Antworten auf die Frage Vertrauen in die Europäische Union im Jahr 2008. Der rote Balken sind diese Angaben für das Jahr 2014. Und man sieht, also gerade in Ländern wie Italien und Spanien ist das Vertrauen in die Europäische Union kollabiert. Das war vor allen den neueren Entwicklungen. Das heißt, das sind also Umfragen von 2014, ich glaube, teilweise 2013. Ich würde sagen, dass man jetzt im Umgang mit den Geflüchteten wiederum die gleichen Tendenzen sehen kann, die die Europäische Union vorher schon in die falsche Richtung geführt haben. Aber ich gebe zu, darüber kann man sich streiten. Wir werden wahrscheinlich auch darüber streiten. Ich sehe auch hier wieder sehr starke Machtasymmetrien in Europa. Das heißt, es war kein breiter Beschluss, wo sozusagen alle Mitgliedstaaten oder vielleicht auch die Parlamente der Mitgliedstaaten mitgesprochen haben, sondern es gab mehr oder weniger eine unilaterale Entscheidung der Bundesregierung, die man befürworten kann oder auch nicht, aber wie gesagt, aus europäischer Perspektive ganz klar unilateral von der Bundesregierung gesetzt. Andere Staaten mussten, ob sie wollten oder nicht, dem folgen. Es gibt wieder in der Diskussion darüber eine sehr starke Normdiskussion liberaler Normen. Das sind aber jetzt wieder ein bisschen andere, sind eher so kosmopolitanen Solidaritätsnormen, aber es sind trotzdem eher über liberale Normen, und ergänzt in der Diskussion, zumindest in Deutschland, dass man sagt, ist doch toll, wenn wir viele Leute zu uns ziehen, das hilft uns bei der Demografiekrise, wir brauchen Leute, wir haben so zu wenig Lehrlinge und Ähnliches. Wir sehen wieder den Widerstand gegen Zwangsschritte aus Teilen der Europäischen Union, insbesondere vor der Übernahme von nationalen Kontingenten. Dieses Mal im Wesentlichen aus Osteuropa, nicht aus Südeuropa. Das heißt, hier geht es weiter mit der negativen Politisierung, auch in einer Region Europas, wo vorher die Europäische Union vielleicht noch ein positiveres Image hat, entwickelt sich jetzt ein sehr negatives Image. Ganz kurz zur Brexit-Entscheidung, die ja so ein bisschen einzuordnen. Da kann man natürlich auf den ersten Blick sagen, naja, der Euro kann ja keine große Rolle gespielt haben, Flüchtlinge auch nicht, gab zwar auch welche in Bezug auf Großbritannien, aber Großbritannien hat sich ja relativ brutal unterbunden, aber es hat natürlich trotzdem eine Rolle gespielt. Es gab Leute in Großbritannien, die sagen, naja, dieses Europa, dieses Euro-Modell, das scheint ja nicht mehr so attraktiv zu sein. Es gab die Sorge, wenn man da nicht aussteigt, dass dann die vielleicht doch noch kommen, aber es gibt trotzdem einige Aspekte, die doch sehr direkt anknüpfen an diese Tradition, die ich hervorgehoben habe. Auch hier gibt es wieder ein ganz zentrales Thema, diese transnationalen liberalen Arbeitsmärkte. Ich glaube, wenn man sich die Analysen der Brexit-Entscheidung anschaut, war das ganz, ganz zentral für die britische Nein-Entscheidung, also diese sehr starke Liberalisierung, für die Europäische Union verantwortlich gemacht wurde, die auch ein Teil natürlich der Entscheidung der britischen Regierung war, die als erste ohne Einschränkung diese Migration zugelassen hat. Deutschland hat erst viele Jahre später gefolgt. Wahrscheinlich wäre die Abstimmung anders ausgefallen, wenn sich Corbyn entschieden dagegen ausgesprochen hätte, aber er hat das so ein bisschen lauwarm verteidigt, was ihm ja auch so ein bisschen Schwierigkeiten gebracht hat, weil er auch sagt, na, die Europäische Union, das ist nicht so wirklich uns, das ist sehr wirtschaftsliberal. Und auch hier natürlich in der Kampagne spielte die Wahrnehmung der Europäischen Union als Zwangsinstitution, als Einschränkung der nationalen Demokratie eine große Rolle. Also alles wieder Themen, die wir vorher gesehen haben. Ich schließe also den ersten Teil damit, dass dieser Entwicklungspfad der Europäischen Union aus meiner Sicht sehr problematisch ist. Diese Zwangsorientierung, diese relativ stark liberale Orientierung führt zu Demokratieproblemen, Wohlstandsverlusten, zu Spannungen in Europa, stärker als wir die viele Jahrzehnte gesehen haben. Ich würde sagen, wir sind gerade in einem Prozess der fortschreitenden Erosion der Europäischen Union. Der Brexit ist sicherlich da ein wichtiger Aspekt. Es gibt aber jetzt auch in mehreren anderen, eher nordwesteuropäischen Mitgliedstaaten, sprich Niederlande, die skandinavische Länderkampagnen, den Briten ist gleich zu tun. Die Visegrad-Staaten sagen, wir schließen uns da zusammen. Der Club Med macht seine eigene Politik. Es gibt also eine sehr starke Fragmentierung. Interessant ist das in dem Kontext auch das Motto des unilateralen Bruchs mit den Verträgen. Das wird sowohl von Menschen wie Mélenchon vorgetragen, aber auch von Varoufakis. Das ist erstmal sehr, sehr sympathisch, aber es ist natürlich in der Situation durchaus ein Spiel mit dem Feuer, aber darüber können wir auch diskutieren. Und ganz besonders gefährlich ist natürlich der Aufstieg vor allen Dingen des Populismus. In Frankreich ganz klar der Rechtspopulismus, in Italien bei Cinque Stelle weiß man das nicht so genau, aber die nächsten Wahlen können da wirklich zu gravierenden Änderungen führen. Das heißt, wir sind also gerade im Augenblick so richtig fröhlich dabei, möglicherweise, man kann es nicht genau sagen, die Europäische Union vollkommen zu destabilisieren. Das wäre meine erste Aussicht. Der zweite Teil, bin gefragt worden, wie sieht denn jetzt eine emanzipatorische Politik aus, die so ein bisschen diese Euro-Debatte hinter sich lässt, der offensichtlich viele Menschen müde sind und die soziale Frage wieder in den Mittelpunkt stellt. Leicht zähneknirschend habe ich mich sozusagen da angeknüpft, weil ich werde gleich demonstrieren, warum ich da so ein bisschen zähneknirschen. Ich würde sagen, aktuell, also man kann das natürlich jetzt sehr grundsätzlich diskutieren, man kann ganz grundsätzlich über soziale Fragen, so im Sinne des Marxismus und ganz langfristiger Entwicklungstendenzen schauen. Ich mache das jetzt eher so über konkrete, aktuelle Politik und da würde ich sagen, es gibt nicht die soziale Frage in Europa. Es gibt, je nachdem, wo wir hingucken, sehr unterschiedliche soziale Fragen und für Südeuropa ist der Euro die soziale Frage. Na, ich kann verstehen, dass in Deutschland das viele Leute nicht so sehen, wir profitieren ja auch stark davon, aber in Südeuropa ist das die soziale Frage. In Deutschland nehmen viele Menschen, ich würde nicht sagen, dass das stimmt, aber viele Menschen nehmen die Geflüchteten als soziale Herausforderung wahr. Wie gesagt, real spielt das bisher keine große Rolle, aber de facto viele Menschen sehen das so. So in Richtung Skandinavien, Niederlande, teilweise auch in Deutschland, aber natürlich insbesondere in Großbritannien ist die innereuropäische Arbeitsmigration die soziale Frage, also wieder ein anderer Aspekt. Und zum Schluss bin ich aber noch auf eine soziale Frage gekommen, die sozusagen, naja, man könnte fast sagen, ganz Europa einen könnte. Das wäre dann möglicherweise ein Ansatzpunkt für so eine paneuropäische Kampagne. Bei näherem Hinsehen aber auch wieder nicht, denn wenn man sagt, und das wäre ja auch anknüpfend dann an vieles, was für das Attac gegründet worden ist, man muss sozusagen die Finanzmärkte noch weiter zurückschneiden. Da würden sich viele hinterfinden können, aber natürlich gibt es Wirtschaftsmodelle in Europa, Luxemburg, Irland, Niederlande, die sehr stark davon abhängen. Also insofern ist es auch wieder nicht so paneuropäisch. diesen Punkt würde ich jetzt ganz kurz ausführen, anlang an diesen vier Aspekten, aber wie jeden Punkt nur so knapp. Ich glaube, darüber kann man besser diskutieren. Ganz klar, nur noch mal zur Erläuterung. Für Südeuropa ist wirklich der Euro die soziale Frage. Die Situation in Südeuropa ist weiterhin katastrophal. Ich kann verstehen, dass Menschen in Deutschland nicht über den Euro diskutieren wollen. Deutschland profitiert sehr stark davon. Ich war sehr, sehr beeindruckt gestern, dass selbst Gregor Gysi sagte, wir können auf gar keinen Fall ein Ende des Euros und einen Übergang zum europäischen Währungssystem riskieren, weil das würde ja zur Aufwertung unserer Währung führen und unserer Exportsektoren zerstören. Ja, hat er recht, aber eine interessante Argumentation für eine Linkspartei. Also wie gesagt, schwierig. Ich könnte jetzt, und mache ich auch immer gerne, aber das verkneife ich mir heute lang und breit, reden darüber, warum ich der Meinung bin, dass nicht nur diese Euro-Rettungspolitik, die Austeritätspolitik ein Problem ist, sondern dass der Euro ein strukturelles Problem ist. Das ist ja, glaube ich, die Kernkontroverse auf der Linken, auf der einen Seite so die IG Metall Europa neu begründen, die sagt, ja, da kann man so ein bisschen was machen. Und auf der anderen Seite Eurexit, Lexit und so weiter, die sagt, nein, das ist strukturell angelegt. Ich sage nur mal ganz kurz, aber wirklich nur in ein bis zwei Minuten, warum aus meiner Sicht das ein strukturelles Problem ist, warum der Euro strukturell zu einer Deindustrialisierung in Südeuropa führt und man auch nicht das mit leichten Reparaturmaßnahmen ändern kann. Es gibt einerseits sehr unterschiedliche Systeme der Lohnkoordination in Europa. Und Deutschland hat mit seinem knallharten Merkantilismus dafür gesorgt, dass in Südeuropa ein Deindustrialisierungsprozess stattgefunden hat. Ich sehe auch nicht, wie die Südländer da mithalten können. Es gibt dann noch den Aspekt, dass es natürlich nicht nur um Preise geht, sondern auch um Produkte. Da haben die Südeuropäer sowieso ein Problem durch den Aufstieg der großen Schwellenländer, die in ähnlichen Bereichen konkurrenzfähig sind wie sie. Aber weil sie jetzt auch noch im Euro mitgehangen sind, der eine viel stärkere Aufwertungsdynamik hat als eine imaginäre südeuropäische Währung, trifft sie das auch. Man hat es lange nicht gemerkt und man kann das auch überdenken, prinzipiell über entweder eine Verschuldung des Staates oder der Privathaushalte, Staatsverschuldung zum Beispiel in Griechenland, Haushaltsverschuldung in Spanien. Damit kann man einen Boom anheizen, aber eben auch nur begrenzt. Danach kommen dann eben auch noch in der Euro-Rettungspolitik bestimmte politisch-institutionelle Faktoren. Da ist es immer so, dass in einer solchen Situation die Überschussländer einer viel stärkeren Machtposition sind. Es ist sehr schwer, sozusagen auch die Bevölkerung von Überschussländern wie Deutschland zu überzeugen, dass sie sich da wirklich sehr solidarisch verhalten sollen. Deswegen eben diese Austeritätsprogramme. Und ich denke, das ist aus linker Perspektive, glaube ich, ein sehr ernsthaftes Problem, wie wir in Griechenland gesehen haben, die extreme Machtposition der Europäischen Zentralbank, die kaum angegriffen werden kann und die jede Art von progressiver Politik, ich denke, wir werden das auch bald in Portugal sehen, kaputt machen kann. Aber wie gesagt, so viel nur zum Euro, zur Diskussion dann. In Deutschland, glaube ich, ist im Augenblick die soziale Frage eine ganz, ganz andere. Und ich glaube, auch mit der müssen wir uns stellen. Und ich habe gesehen, Attac ist in dem Bereich auch sehr, sehr engagiert, auch möglicherweise vielleicht mit etwas anderer Ausrichtung als das, was ich jetzt vortragen werde. Ich würde schon sagen, dass wir auch in Deutschland einen Teil der Bevölkerung geben, der ist nicht so riesig groß, aber ich habe jetzt mal so ungefähr mit einem Fünftel beziffert, der sozial abgehängt ist, der im Niedriglohnsektor arbeitet, furchtbaren Arbeitsverträgen und so weiter. Den sieht man auch in Städten wie Frankfurt, vielleicht nicht im schicken Nordend, aber auch hier. Es gibt darüber hinaus große Teile der Bevölkerung, die, glaube ich, tendenziell überwiegend etwas irrationale Abstiegsängste haben, aber sie haben diese Ängste. Das ist ein ganz erhebliches Wählerpotenzial der AfD. Diese Leute denken, dass es mit ihnen runtergeht. Das alles schon mal unabhängig von den Geflüchteten auch schon vorher. Die Geflüchteten sind so ein bisschen jetzt der Tropfen, der das zum Überfließen bringt, ohne dass die wirklich ins Gewicht fallen würden, angesichts der katastrophalen Wirtschafts- und Sozialpolitik in den letzten Dekaden, die zu diesen Punkten geführt haben. Aber sie sind so ein bisschen der Auslöser, dass sich so etwas artikuliert. Sie werden gesehen als Konkurrenten. Das ist übrigens, ich würde das so ein bisschen ausdehnen, diese Analyse, nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf Teile von Osteuropa, vor allen Dingen in ländlichen Regionen Osteuropas, wo auch gar keine Geflüchteten ankommen, aber die sehen so ein bisschen das Gefühl, das Gefahr, wenn da jetzt noch was kommt, dann verlieren wir. Wir haben sowieso schon zu wenig gesehen von diesen tollen Wachstumsprozessen, dann kriegen wir noch weniger. Das ist also eher sehr stark so eine Wahrnehmungsfrage. Probleme sind in der Wahrnehmung der Bevölkerung, glaube ich, überzeichnet, aber Wovor ich explizit warnen möchte, ist so ein bisschen die Arroganz des kosmopolitanen Bürgertums, die sagt, ach ja, diese ganzen Idioten, diese ganzen irrationalen Wahrnehmung und so weiter. Und ich glaube, das ist jetzt keine Übersteigerung. Ich glaube, dass da gibt es deutlich, oder langsam normalisiert sich so ein bisschen, aber ich glaube, im letzten Jahr gab es da wirklich ein unglaubliches Unverständnis vieler auch progressiver Kräfte für diese unteren, das untere Fünftel der Bevölkerung oder den Leuten mit Abstiegsängsten zu sagen, ach, ihr seid ja alle irrational und sonst irgendwas. Das sollte man, glaube ich, bleiben lassen. Gut, der nächste Punkt, den ich angesprochen habe, ist nicht ganz so prominent, zumindest in der deutschen Diskussion, aber flammt ab und zu mal auf und in anderen Ländern spielt er eine größere Rolle. Das ist die innereuropäische Arbeitsmigration, sagen wir mal jetzt zum Beispiel in Ländern Rumänien, Bulgarien hierhin. Das ist jetzt nach der Flüchtlingskrise vollkommen in den Hintergrund getreten. Vorher gab es auch in Deutschland Diskussionen, zum Beispiel in Bezug auf die Situation in Duisburg, aber eben zum Beispiel auch in Bezug auf die niedersächsische, ostwestfälische Fleischindustrie, wo eben Leute arbeiten, die bezahlt werden nach den Arbeitsbedingungen in ihren Ursprungsländern und damit natürlich die Arbeitsstandards in Deutschland sehr stark unterminieren. Das gleiche natürlich in Großbritannien, in skandinavischen Ländern. Es gibt eine ganze Reihe von Entscheidungen der Europäischen Union, die hier ein Problem darstellen. Ich habe jetzt noch eine rausgegriffen, dass also gesagt wurde vom Europäischen Gerichtshof, es ist nicht erlaubt, bei Ausschreibungen zu sagen, wir bevorzugen Unternehmen, die sich an die ausgehandelten Tarife halten, weil das eine Diskriminierung ist. Das ist natürlich eine irgendwo im Bezug der Interpretation der Verträge nachvollziehbar, aber natürlich ein Schlag ins Gesicht für die Gewerkschaften, für die Arbeitnehmerrechte, zumindest der deutschen ein größeres Thema könnte noch werden, das köchelt so ein bisschen im Augenblick in Fachkreisen, die Frage der Ansprüche der innereuropäischen Arbeitsmigranten in Bezug auf die Leistungen der Sozialsysteme in Deutschland und in anderen Ländern. Haben Sie sicherlich mal darüber gelesen, gibt es ein paar Gerichtsurteile. Bisher ist das überhaupt kein substanzielles Problem. Ich glaube auch nicht, dass es eins wird, aber es ist natürlich hypothetisch schon ein Problem, gerade in einem versicherungsbasierten System wie in Deutschland. Das ist ja ein anderes System als zum Beispiel ein steuerbasiertes System, was wir einerseits in Skandinavien haben oder auf einem niedrigen Level in Großbritannien. Da kann man natürlich so etwas kompensieren durch im Haushalt. In Deutschland ist immer das Problem, dass die Leute einzahlen für ihre Versicherungsleistungen. Dann natürlich irgendwann die Frage auftaucht, ja, die zahlen ja nicht ein, kriegen die Leistungen. Also das ist in Deutschland potenziell gefährlicher, Gott sei Dank bisher noch nicht ein großes Thema. Aber ich weise mal darauf hin. Gut, was könnte man, das war ja so ein bisschen, glaube ich, auch die Frage, die an mich gestellt wurde, die Antworten, die bisher gegeben haben, waren vielleicht nicht unbedingt die erwünscht waren, aber eine Antwort ist mir noch eingefallen, wo ich denke, darauf kann man sich wahrscheinlich einigen, dass man sagt, naja, also auch wenn es jetzt nach der Finanzkrise eine ganze Reihe, ungefähr 40 Gesetzgebungsvorhaben gegeben hat auf europäischer Ebene zur Re-Regulierung der Finanzmärkte, würde ich behaupten, dass der Prozess der Finanzialisierung, also der Dominanz des Finanzsektors, finanzieller Motive und so weiter, in vielen Bereichen der Wirtschaft noch lange nicht gebrochen ist. Ja, ich würde sagen, er stagniert im Augenblick, aber immer noch historisch auf hohem Niveau. Und das wäre möglicherweise ein Ansatzpunkt für eine Kampagne, hinter die sich viele bringen. Allerdings, wie gesagt, es gibt so ein paar Länder, die ihr Wirtschaftsmodell darauf basiert haben, nicht nur Großbritannien. Und insofern vielleicht auch nicht so ganz paneuropäisch. Ich glaube, dass das Finanzkrisenproblem hervorrufen, muss ich nicht weiter diskutieren. Das haben wir 2008 folgende gesehen. Aber ich denke, der Finanzsektor führt auch noch zu anderen sozialen Fragen. Beispielsweise über die Entlohnung im Finanzsektor. Im Augenblick gibt es da ja so ein bisschen Probleme bei den größeren Banken, aber es ist natürlich nach wie vor so, da gibt es wunderbare statistische Untersuchungen, dass die Arbeitseinkommen im Finanzsektor, siehe Frankfurt, sehr stark zur Ungleichheit der Arbeitseinkommen beitragen. In anderen Wirtschaftssektoren ist es ähnlich, es gibt eine ganze Reihe von Prozessen, Aktienoptionen, Bonuszahlungen, Aktienrückkaufprogramme, die sehr stark zugunsten des Faktors Kapitals und des Topmanagements führen, nicht nur im Finanzsektor, sondern in allen wirtschaftlichen Sektoren. Gleichzeitig gibt es den Druck, den Renditedruck quasi gegen Investitionen, gegen arbeitnehmerfreundliche Institutionen, der auch über die Finanzialisierung ausgeübt wird. Also insofern glaube ich, kann man auch da deutlich machen, dass Finanzialisierung sehr unsozial ist. Und die Privathaushalte werden ja stärker einbezogen durch den Zwang zur Altersversorgung in Kapitalmärkten, Stichwort Priester, aber eben natürlich auch, wie wir gesehen haben, Überschuldung. In Deutschland ist es bei den Immobilienmärkten nicht so ein großes Problem, aber in vielen anderen europäischen Ländern ist es so, wie zum Beispiel in Irland. Also das wäre so ein bisschen ein Anhaltspunkt, wo man sagen könnte, okay, da können wir gleich so eine paneuropäische Kampagne machen, die sozusagen nicht auf einzelne Länder beschränkt ist, wo man vielleicht relativ breite Mehrheit hinter sich bringen kann, aber ganz dann auch nicht. Das Problem ist, dass die Europäische Union gerade in die vollkommen entgegengesetzte Richtung marschiert. Sie hat zwar so eine Reihe von Reparaturmaßnahmen im Finanzsektor zur Stabilisierung, zur Vermeidung zukünftiger Krisen gemacht, aber eigentlich will sie eigentlich die Finanzialisierung vertiefen im Rahmen der Kapitalmarktunion. Und das ist jetzt auch nicht zufällig oder das ist auch nicht nur eine Folge der politischen Kräfteverhältnisse, also der Schwäche linker Regierungen in Europa oder linker Parteien im Europaparlament, sondern das knüpft natürlich an die Verträge, wo die Kapitalverkehrsfreiheit als eine Grundnorm drinsteht. Das heißt, es ist kein Wunder, dass die Europäische Union in diese Richtung sich bewegt. Auch wenn wir eine, sagen wir mal, linkere Kommission hätten oder linkere Regierung, linkeres Europaparlament, wäre das durchaus wahrscheinlich. So viel ganz kurz zur Frage nach der sozialen Frage. Jetzt noch kurz zu der dritten Frage, die mir aufgegeben wurde. Diese Frage Integration, Desintegration, bestimmte Bereiche stärker integriert, andere weniger. Da würde ich sagen, ja, das ist vollkommen zielführend, diese Fragestellung. In der Praxis allerdings wirft es größere Probleme auf, als wir denken. Um das ganz kurz zu sagen, warum wirft das Probleme auf? Natürlich wollen wir als Linke bestimmte Sachen stärker regulieren, andere weniger, Steuerwettbewerb verhindern und so weiter. Aber da gibt es dann wieder andere Kräfte, andere Länder, die es anders sehen. Und es gibt eben riesige Hürden auf europäischer Ebene für solche Schritte, für solche positiven Integrationsschritte. Ich denke, was eher angebracht ist, was zunächst angebracht ist, und ich komme dann zurück auf diesen sehr guten Vorschlag, ist eine Grundsatzdebatte über Europa. Also ich glaube, das ist im Augenblick das, was ansteht. Und ich glaube, es ist ja auch kein Zufall, dass ihr hier das Thema auf die Agenda gesetzt habt. Jetzt im Augenblick steht es wirklich an, grundlegend zu überlegen, wo soll Europa hin? Da gibt es eine ganze Reihe von Optionen, die würde ich ganz gerne darstellen. Die Option, die mir vorgegeben wurde, erscheint mir aber auch die beste Option. Aber auch darüber, glaube ich, kann man gut streiten. Es gibt so im Wesentlichen 5 Optionen, da gibt es sehr unterschiedliche Protagonisten. Ich gehe dann ein auf die, wie gesagt, im Wesentlichen auf die Optionen, die mir vorgegeben wurden. Ich sehe so 5 Optionen. Das erste ist so ein bisschen so durchwursteln. Das zweite ist neoliberaler Integrationssprung, Vertiefung der Eurozone. Kommt gleich dazu, wo man das sieht. Dann gibt es die Idee eines demokratischen Integrationssprungs, einer Neugründung, einer demokratischen Neugründung der Europäischen Union. Die Option der Desintegration und schließlich eben diese Idee der differenzierten Integration. Das sind aus meiner Sicht so die 5 grundlegenden Optionen. Und ich denke, das liegt so ein bisschen auf dem Tisch. Wer vertritt das? Nun, die erste Option ist ganz klar die Idee der Bundesregierung, aber auch andere Regierungen in der Europäischen Union. Die wollen so ein bisschen versuchen, da irgendwie durchzukommen, kleine Reformen hier und da, aber im Wesentlichen nichts ändern. Die Südeuropäer wollen dann vielleicht ein bisschen mehr Transfers, ein bisschen mehr Freiheit für Verschuldung, aber große Änderungen sind dort nicht vorgesehen. Die zweite Option, der neoliberale Integrationssprung, das ist ganz klar das, was aus meiner Sicht die Eliten in der Europäischen Union favorisieren. Am besten kann man das nachlesen im Bericht der 5 Präsidenten zur Vollendung der Währungsunion, die sagt, der Euro ist nicht stabil, um ihn zu stabilisieren, müssen wir weitergehen, aber noch weiter in eine neoliberale Richtung. Da gibt es eine ganze Reihe von ganz konkreten Vorschlägen, die dann auch von liberalen Thinktanks oder sozialliberalen Thinktanks unterstützt werden. Dann gibt es die Option, ich habe das jetzt mal so als grün-links-liberale bezeichnet, ebenfalls tendenziell eine Stärkung der europäischen Ebene, allerdings im starken Fokus auf die europäische Demokratie. Da wird schon gesagt, dass also anders als in der vorherigen Position läuft da echt was schief mit der europäischen Demokratie. Das müssen wir ändern. Varoufakis im Design sind dahinter, Habermas natürlich auch. Der Fokus ist ja ganz klar auf der Demokratie. Dann gibt es natürlich die Idee der Revision des Integrationsprozesses zurück zum Nationalstaat, also die Europäische Union zerschlagen im Wesentlichen. Und dann, wie gesagt, das, was mir auch so ein bisschen vorgegeben wurde, was ich aber auch sehr einschlägig finde, diese Idee der differenzierten Integration, die würde ich ganz gerne noch ein bisschen ausführen. Was ist das, differenzierte Integration? Das bedeutet, genau wie das, wie bei diesem Themenvorgabe, dass man in bestimmten Bereichen auf freiwilliger Basis, das ist für mich sehr wichtig, Länderintegration vertiefen, aber es natürlich auch die Möglichkeit gibt für Länder, sich in anderen Bereichen da auszuklinken. Das gibt es de facto schon, also Dänemark zum Beispiel ist da klassisch, ich hätte Großbritannien hinzufügen können, aber das passt ja jetzt nicht mehr so. Es gibt das Verfahren der Enhanced Cooperation, das ist in den Verträgen schon drin. Es gibt im Augenblick auch das Verfahren zur Finanztransaktionssteuer, mal sehen, was daraus wird. Das, denke ich, könnte noch viel weiter ausgedehnt werden. Aus meiner Sicht natürlich einschließlich des Euros, aus Sicht der Osteuropäer, was die Flüchtlinge angeht. Aber nehmen wir Freizügigkeit, da wären die Briten vielleicht wieder dabei. Was ganz wichtig ist, um das auseinanderzuhalten, das ist etwas anderes als die Idee des Kerneuropas, was zum Beispiel berühmte Schäuble-Lamos schon vor vielen Jahren vorgeschlagen wurde. Das ist die Idee, dass es sozusagen ein Kerneuropa gibt, für das sozusagen Integration, einheitliche, uniforme Integration noch weiter fortschreitet, also eine stärkere Integration, aber mit allen Regeln. Und dann gibt es so einen Trabantenkreis, wo das ein bisschen loser ist. Das ist eine andere Idee. Mein Vorschlag oder unser Vorschlag wäre eine variable Geometrie, das heißt, auch bei Kerneuropa gibt es vielleicht Staaten, die aus bestimmten Bereichen austreten. Das wäre dann immer eine große öffentliche demokratische Debatte, hoffentlich. Also es würde auch zur Politisierung, zur Diskussion über Europa auf nationaler Ebene, glaube ich, erheblich beitragen. Es gäbe eben diese Coalition of the Willing, obwohl das Wort eigentlich verbrannt ist. Aber das möchte ich so ein bisschen ganz klar auseinanderhalten. Warum finde ich das sinnvoll? Wie ich vorhin dargestellt habe, ist für mich ein ganz großes Problem der Zwangscharakter der europäischen Integration, der inzwischen noch breit in der Bevölkerung getragen, gesehen wird, auch jenseits der Europawissenschaftler. Und ich denke, da muss man in eine andere Entwicklungslogik einsteigen. Ich denke, dass differenzierte Integration im Augenblick dazu beitragen könnte, den europäischen Integrationsprozess zu stabilisieren. Ich habe die große Sorge, wie ich vorhin dargestellt habe, dass wir gerade in so einer Abwärtsspirale sind, an deren Ende eine völlige Desintegration des Einigungsprozesses stattfinden könnte. Ich möchte nicht ausschließen, dass man langfristig einen größeren Integrationsprozess wieder beginnt, einen einheitlicheren, so im Sinne der Vereinigten Staaten von Europa. Aber im Augenblick halte ich das für äußerst gefährlich und kontraproduktiv. Ich würde jetzt eher ein bisschen Druck rausnehmen, um Europa auch überhaupt wieder positiv besetzen zu können. Eine andere Option, die gestern noch sehr bei der Linken von dem Senatsfraktionsvorsitzenden der holländischen Sozialisten stark gemacht wurde, ist, dass man natürlich bei flexibler Integration auch die einbeziehen kann in Europa, die nicht zur Europäischen Union gehören oder nicht mehr gehören wollen und deswegen auch diese Blockbildung EU versus den Rest relativieren könnte. Also Großbritannien kann dann wieder in bestimmten Formen mitmachen, die Türkei, Russland, was zum Frieden in Europa, glaube ich, erheblich beitragen könnte. Dann muss man natürlich überlegen, in welchen Bereichen kooperiert man. Das ist eine Riesendiskussion, glaube ich, die man hier sicherlich führen kann, aber die bei weitem nicht beenden kann. Es gibt ein paar Gründe, die da sehr positiv sind. Also transeuropäische Infrastrukturnetze sind natürlich naheliegend. Alle lieben das Erasmus-Programm, aber es gibt eben auch, so wie hier auch vorgegeben wurde, bestimmte Bereiche, wo wir sehr allergisch sind. Zum Beispiel die öffentliche Daseinsfürsorge auf kommunaler Ebene beispielsweise. Es gibt natürlich auch einen Nachteil oder mehrere Nachteile. Das ist das Problem der erhöhten Komplexität. Das muss man ernst nehmen. Früher war ja auch ein größeres Problem der europäischen Integration, dass es so unterschiedliche europäische Gesetzgebungsprozesse gab, wo dann nur die Europaspezialisten und wir, unsere Studenten, auch erst unter Glück gehabt haben, nach einem Seminar, dass sie verstanden haben, wie die so funktionieren. Das hat man jetzt ein bisschen vereinfacht, das würde dann wieder komplizierter werden. Auch diese Idee einer europäischen Supermacht, die ein Gegengewicht bietet, zu China, zu Indien, für manche vielleicht sogar zu den USA, das wäre natürlich dann tendenziell perdu. Also man muss auch sehen, dass es Nachteile hat. Ganz zum Schluss, und ich glaube, ich komme jetzt auch so ein bisschen zum Ende meiner Redezeit, also ganz kurz nochmal, was wurde mir vorgegeben, was wären also sozusagen Interventionspunkte für länderübergreifende Kampagnen, da bin ich als Sozialwissenschaftler natürlich wesentlich weniger qualifiziert als ihr oder sie. Also ich würde sagen, dieses von den Themen, die ich schon dargestellt habe, diese Definanzialisierung würde sich aus meiner Sicht weiterhin als Thema auf europäischer Ebene eignen. Differenzierte Integration. Ein weiterer Punkt, den ich sehr interessant finde zur Mobilisierung, das wäre so ein bisschen der Begriff, das Konzept der demokratischen Selbstbestimmung. Das ist für mich eine ganz, ganz zentrale Grundnorm, auf die sich, glaube ich, viele progressive Kräfte in Europa einigen könnten, wo es aber trotzdem unterschiedliche Positionen gibt, über die man dann debattieren muss, um dann hoffentlich gemeinsam vorwärts zu gehen. Meine These ist, dass das erst auf den Bereich Wirtschaft und Soziales bezogen sein sollte, nicht auf den Aspekt des politischen Systems. Also ich bin der Meinung, dass Diem hier die Reihenfolge falsch hat. Und meine Kernforderung wäre die, und die würde ich gerne noch kurz zum Schluss vorstellen, so ein bisschen akademisch formuliert, die Dekonstitutionalisierung der Wirtschaftsfreiheit. Ich erkläre gleich noch, was damit gemeint ist. Ganz kurz, also, warum ist demokratische Selbstbestimmung aus meiner Sicht so ein tolles Motto? Dann sozusagen diese Forderungen von Diem und die Probleme, die ich habe. Ganz kurz, warum ich einen anderen Schwerpunkt setzen würde und dann zum Schluss den konkreten Vorschlag, der nicht von mir ist, sondern von Leuten wie Dieter Grimm oder Fritz Scharf. Ich denke, dass demokratische Selbstbestimmung eine Grundnorm ist, auf die sich die wirklich alle einigen können. A, weil es so eine starke und wichtige Norm ist seit vielen Jahrzehnten. B, aber auch als der kleinste gemeinsame Nenner, gegen die wirklich, glaube ich, niemand etwas haben kann. Sie hat aber auch den Vorteil, dass sie die Proteststimmung gegen die Europäische Union in vielen europäischen Staaten aufgreifen kann. Wir haben im Augenblick eine negative Wahrnehmung der Europäischen Union. Leute sagen, es reicht uns und so weiter. Teilweise mit irrationalen Argumenten, aber trotzdem, das Sentiment ist dort. Das wird im Wesentlichen aufgegriffen von den Rechtspopulisten. Man kann es nicht ignorieren, auch wenn man der Meinung ist, dass das sozusagen teilweise falsch ist. Aber man sollte es aufgreifen. Und man sollte eben diskutieren, was ist denn jetzt demokratische Selbstbestimmung innerhalb der Europäischen Union? Da gibt es zwei Ansatzpunkte aus meiner Sicht. Das eine ist das politische System. Und da geht es im Wesentlichen um die Kompetenzverteilung zwischen der europäischen und der nationalen Ebene. Da wird zu Recht gesagt, die europäische Ebene im Augenblick, das ist so eine Halbdemokratie. Ja, ich muss das, glaube ich, nicht weiter ausführen. So ein bisschen demokratisch ist sie, aber nicht so richtig. Das muss geändert werden. Wir brauchen eine volle Demokratisierung auf europäischer Ebene, also zum Beispiel volles Initiativrecht fürs Europäische Parlament, den Europäischen Rat zu einer zweiten Kammer degradieren und so weiter. Wahl der Kommission, ich glaube, das ist allen bekannt. Habermas sagt das seit vielen Jahren. Diem hat das in den Vordergrund gestellt. Wenn man das macht, wenn man das demokratisiert, dann gibt es auch kein Problem mit der Stärkung der europäischen Ebene. Wenn wir diese Art von Demokratie haben auf europäischer Ebene, dann ist es auch kein Problem, dass es natürlich immer ein Spannungsverhältnis gibt mit der nationalen Ebene. Denn das ist immer klar. Wenn man die europäische Ebene stärkt gegenüber der nationalen Ebene, dann schwächt man damit automatisch die Demokratie auf nationaler Ebene. Das kann aber ein Preis sein, den man bereit ist zu zahlen. Diem, Habermas und so weiter sind das bereit. Ich habe da ganz erhebliche Probleme, zumindest kurzfristig. Ich sehe nicht, dass wir so etwas wie eine europäische Öffentlichkeit haben, die für mich eine Vorbedingung einer funktionierenden Demokratie ist. Ich sehe eine sehr geringe Wahlbeteiligung, die würde vielleicht ein bisschen steigern, wenn so, oder würde wahrscheinlich substanziell steigen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was mich besonders interessiert, ist auch die Wahlbeteiligung der sozial Schwächeren. Und die gehen ja schon in Deutschland vergleichsweise selten zur Wahl. Wenn Sie Stadtviertel hier in Frankfurt angucken, schwankt die Wahlbeteiligung zwischen, ich glaube, so Pi mal Daumen 30% und 80%, je nach sozialer Zusammensetzung. Bei EU-Wählen ist, das ist jetzt sozusagen bei deutschen Wahlen, bei EU-Wahlen ist es noch viel schlimmer. Das heißt, da gibt es große Bevölkerungsgruppen, die da nicht mitmachen. Dann gibt es natürlich das Problem, dass wir in Europa, schon wieder Freud, verdammt, in Deutschland nicht so problematisch finden, dass wir sagen, naja, wenn wir jetzt dann wirklich so ein europäisches Parlament als zentrales Beschlussgremium haben, dann muss man natürlich auch darüber nachdenken, wie das Europäische Parlament gewählt wird. Und im Augenblick ist Ihnen sicherlich bekannt, dass, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie stark die Gewichtung ist, aber ich glaube, Luxemburger Stimmen haben ungefähr das zehnfache Gewicht einer deutschen Stimme. Ich glaube, das könnte sich schwer halten lassen. Sind denn die Luxemburger bereit, darauf zu verzichten, sozusagen auf ihre stärkere Stimmengewicht oder die Malteser und so weiter? Also ich glaube, da gibt es noch ganz erhebliche Probleme, die hier immer so ein bisschen auf den Tisch fallen. Und im Augenblick wäre es aus meiner Sicht der nackte Wahnsinn, das zu machen, weil man natürlich den Rechtspopulisten dann eine Vorlage geben würde. Die würden das natürlich brutal dagegen mobilisieren und ich bin nicht sicher, wer da gewinnt. Und der Fokus auf die demokratische Ebene, die ändert natürlich nichts an den wirtschaftlichen Fehlentwicklungen, die ich am Anfang dargestellt habe. Das heißt nicht, dass das alles falsch oder schlecht ist, im Gegenteil. Ich sehe das aber eher als eine langfristige Perspektive. Was aus meiner Sicht unter dem Stichwort der demokratischen Selbstbestimmung viel wichtiger ist, ist eine Beschäftigung mit diesem neoliberalen Zwangscharakter der Europäischen Union, also diese tiefen Eingriffe in die nationalen Wirtschafts- und Sozialsysteme, die starke Einschränkung der demokratischen Spielräume auf nationaler Ebene. Man kann ja gar nicht, also wenn jetzt linke Kräfte eine neue Regierung wählen, dann kann das gar nicht zu einem klaren Politikwechsel führen. Das haben wir ja in Griechenland besonders plastisch gesehen, weil es so starke Konsequenzen gibt durch die europäische Ebene. Das halte ich für sehr problematisch. Das ist grundlegend angelegt durch die Verträge und Institutionen. Und das kann man auch nicht so leicht ändern durch diese Asymmetrie von positiver und negativer Integration. Positive Integration bedeutet, wir machen, also zum Beispiel, wir beschließen jetzt, sagen wir mal, eine Steuerharmonisierung. Das funktioniert aber nur, wenn alle Mitgliedstaaten einer Meinung sind. Wird nicht funktionieren. Negative Integration funktioniert immer, indem die Kommission dem Gerichtshof sagt, Achtung, hier TUI, deutsche Mitbestimmung, was ist denn da mit den sozusagen mit den nicht-deutschen Arbeitnehmern, die sind ja gar nicht in Aufsichtsräten. Also da sehen wir wieder, wie diese Art von negativer marktschaffender Integration, die marschiert vorwärts. Und das ist so grundlegend angelegt, das halte ich für sehr problematisch. Wie könnte man, das ist jetzt mein Schlusswort, wie könnte man das machen? Der beste Vorschlag, der aus meiner Sicht im Augenblick auf dem Tisch liegt, ist der dieser, ja, so ein bisschen abstrakt formuliert, die oder Entkonstitutionalisierung der Wirtschaftsfreiheiten. Was wäre das? Man würde die europäischen Verträge ausmisten, verschlanken in Bezug auf die Kernnormen einer Verfassung. Was steht in der Verfassung normalerweise drin? Es gibt Grundrechte und es gibt Abstimmungen über Kompetenzen, Wahlen und so weiter. So wie im Grundgesetz. Diese ganzen wirtschaftspolitischen Aspekte, die da drin stehen, beispielsweise die vier Freiheiten, die würden rausfliegen. Die wären dann nicht mehr Teil der europäischen Verträge. Das wäre natürlich eine unglaubliche Änderung schon selbst zu den römischen Verträgen. Das wäre aber ähnlich wie im Grundgesetz. Das Grundgesetz ist auch neutral. Ich habe es mal gestern bei der Linkspartei auch diskutiert, ein Verfassungsgerichtsurteil, ich glaube von 1979 oder so, über Enteignung. Da hat das Verfassungsgericht gesagt, grundsätzlich kann man mit dem Grundgesetz jedes Wirtschaftssystem machen, auch ein sozialistisches. Es gibt bestimmte garantierte Eigentumsrechte, die Leute müssen entschädigt werden, aber grundsätzlich hat das Grundgesetz kein Wirtschaftsmodell. Das ist anders bei der europäischen Verfassung. Da steht ein Wirtschaftsmodell drin, nämlich die grenzüberschreitende Liberalisierung. Wenn man das rausnimmt, wäre die Wirtschafts- und Sozialpolitik ein Politikfeld wie jedes andere. Man kann da ganz normal im Gesetzgebungsprozess darüber entscheiden, in diese oder jene Richtung. Das heißt nicht unbedingt, dass jetzt alles besser wird. Es kann ja immer noch konservative Mehrheiten geben oder liberale Mehrheiten geben, nicht linke Mehrheiten. Es wäre auch immer nicht perfekt, weil ich davon ausgehe, dass die transnationalen Unternehmen immer noch auf europäischer Ebene viel stärker sind als auf nationaler Ebene. Das wissen, glaube ich, viele hier auch aus ihrer tagtäglichen Praxis. Aber es wäre ein Riesenschritt. Ja, das wäre sozusagen mein abschließender Vorschlag. Ich habe noch mal so ein bisschen Werbung gemacht für einige Publikationen. Erstmal vielen Dank für Ihre und eure Geduld.